Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem zweiten Tag. In unserem Department wird Professor Dr. Gernot Böhme beginnen und ich möchte ein paar Sätze zu ihm sagen, einleitend. Böhme ist, das ist mir aufgefallen, ganz viele unserer Referenten, nicht ganz viele, einige unserer Referenten, Jahrgang 37. Er hat Mathematik, Physik, Philosophie in Göttingen und in Hamburg studiert, hat in Hamburg promoviert, habilitiert, war dort Assistent, dann in Hamburg und Heidelberg bei Weizsäcker, der ihn dann mitgenommen hat in das neu gegründete Max-Planck-Institut zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt. Von dort ist er 1977 nach Darmstadt auf eine Professur für Philosophie gewechselt. Ich selbst habe mit dem Namen zum ersten Mal Berührung gehabt, 74, als uns in Münster ein Aufsatz elektrisierte, der nannte sich Finalisierung der Wissenschaft. Vielleicht werden sich manche von Ihnen daran erinnern. Eines der Produkte, das dann zu Projekten führte im Starnberger Institut. Für unsere Adorno-Tagung, würde ich jetzt mal etwas ironisch sagen, hat sich Herr Böhme qualifiziert durch ein Buch, das er mit seinem Bruder geschrieben hat, das andere der Vernunft, inzwischen 92 in zweiter Auflage, 1983. Deswegen, weil die Neufrankfurter heftig den Kopf darüber geschüttelt haben. Aber das bedeutet eher, dass er hier geeignet ist. Herr Böhme hat ein breites Repertoire von Themen in seinen Büchern über Atmosphäre, Essays zur neuen Ästhetik etwa, über die Klassiker Kant, Platon und Sokrates Bücher geschrieben. Ich bin jetzt wild entschlossen, als nächstes von ihm die Theorie des Bildes, die mir entgangen ist, anzuschauen, das bei Finck erschienen ist. Herzlich willkommen und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag.
Vielen Dank, meine Damen und Herren. In dem ursprünglichen Programm war ja meine Beziehung zu unserer Tagung ausgezeichnet durch die Stichworte Technik und Philosophie. Und das ist dann geändert worden auf meinen Wunsch in Natur und Philosophie. Genau genommen sind es aber beide Themen, Technik und Natur, die mich veranlasst haben, die Ressourcen der alten kritischen Theorie in meiner Arbeit für meine Arbeit fruchtbar zu machen. Wir haben in Darmstadt ein Graduiertenkolleg, das heißt Technisierung und Gesellschaft, und beschäftigt sich mit Phänomenen, die den Einzug der Technikstrukturen in die Gesellschaftsstrukturen, die Wirkung von technischen Strukturen im menschlichen Lebenszusammenhang behandeln, wie auch die Tatsache, dass eben die Technik uns in unserer Zeit auf den Leib gerückt ist. Sie können sich denken, dass im Rahmen solcher Arbeit man ständig das Bedürfnis hat, eine kritische Theorie von Technik und Natur zu haben. Und das hat uns natürlich immer wieder auch auf die Frankfurter Schule beziehungsweise auf die ältere kritische Theorie verwiesen. Allerdings immer mit einem gewissen Unbehagen, denn Tatsache ist, dass die kritische Theorie im Wesentlichen eine kritische Theorie der Gesellschaft ist, nicht eine kritische Theorie der Natur und nicht eine kritische Theorie der Technologie. Das hat uns veranlasst, zu diesem Thema vor einiger Zeit in Darmstadt auch eine Tagung zu machen, kritische Theorie von Technik und Natur, wo wir die klassische kritische Theorie genau unter diesem Gesichtspunkt, inwiefern sie auch eine kritische Theorie ist von Technik und Natur, zu betrachten, beziehungsweise die gegenwärtigen Ansätze, die man heute also als eine kritische Theorie von Technik und Natur ansehen könnte, zu versammeln. Das Produkt dieser Tagung ist heute, wenn man das so sagen darf, heute erschienen, herausgegeben von mir mit Frau Manzey zusammen, kritische Theorie von Technik und Natur. Genau genommen ist das nicht so ganz richtig, dass es heute erschienen ist, denn das ist sozusagen ein Prix Publication-Exemplar, geklebt, aber noch nicht geheftet. Aber Sie können es ansehen. Es wird auch draußen ausliegen. Man kann es noch nicht kaufen, aber wird es wohl in den nächsten Tagen kaufen können. Und Frau Manzer, die dort ganz hinten in der letzten Reihe sitzt, könnte vielleicht einfach auch ein Exemplar mal hier herumgehen lassen, damit man mal sehen kann, was drin steht. Es sind auch einige der Anwesenden als Beiträger in diesem Band vertreten, eben außer Frau Manzer, mir zum Beispiel auch Herr Zuckermann. Dann wer noch? Schmidt-Nöhr, ist der da eigentlich? Wichtig ist auch, dass wir bei der Tagung zwei Schüler von Marcuse dabei hatten, denn die Insider wissen, dass innerhalb der älteren kritischen Theorie es besonders Marcuse war, der Technik und Natur sehr ernst genommen hat. Und deshalb haben wir hier auch Beiträge von Andrew Feinberg und William Lees in dem Band. Hier, da sehen Sie es, kritische Theorie von Technik und Natur. Wie ich schon sagte, habe ich aber die Veranstalter gebeten, für heute, für mich, den Schwerpunkt bei der Natur zu sehen. Und was meine eigene Arbeit im engeren Sinne angeht, geht es für mich natürlich sage ich, primär um die Natur, die wir selbst sind, das heißt den Leib. Und da können Sie sich denken oder Sie können verstehen, warum mein heutiger Beitrag heißt Eingedenken der Natur im Subjekt oder die Geburt des Subjektes aus dem Schmerz. So, jetzt also an die Arbeit. Die Philosophie eines Philosophen erlangt ihre breiteste Wirksamkeit häufig nicht durch ihre Lehre, nicht einmal durch einzelne Thesen, sondern durch gewisse formelhafte Wendungen, durch gelungene Ausdrücke, durch fixe Topoi. Wer weiß schon, wann und in welchem Zusammenhang Habermas die Wendung von der neuen Unübersichtlichkeit gebraucht hat? Wer kennt von der kantischen Erkenntnistheorie mehr als den Ausdruck a priori? Wem wäre von der platonischen Ideenlehre mehr geläufig als der Topos-Idee? Und doch sind diese Wendungen und Topoi von außerordentlicher Wirkung. Ja, man könnte versucht sein zu behaupten, dass die Wirkung der genannten Philosophen vornehmlich in der diskursiven Funktion besteht, die ihre Dikta haben. Ein solches Diktum ist auch die Formel Eingedenken der Natur im Subjekt, die sich in Horkheimers und Adornos Dialektik der Aufklärung findet. Eingedenken der Natur im Subjekt steht heute im öffentlichen Bewusstsein neben Nicht-Identität, Vorrang des Objekts, Mimesis, für die Philosophie Adornos im Ganzen. Es findet sich aber in seinem Werk nirgends eine explizite Thematisierung unter diesem Titel. Ähnliche Wendungen sind im ganzen Werk äußerst rar. Als Überschrift eines Aufsatzes oder eines Kapitels gar ist dieses Diktum nirgends zu finden. Selbst an der Ursprungsstelle in der Dialektik der Aufklärung taucht die Wendung nur beiläufig und unthematisch auf. Vielmehr wird dort die Funktion des Begriffs als Reflexion auf die Ursprungsgeschichte des Subjekts, als ein Eingedenken der Natur im Subjekt bezeichnet. Horkheimer und Adorno sagen, dass die Erfüllung der Perspektive der Aufklärung, nämlich auf Versöhnung, auf den Begriff angewiesen sei, durch den die Distanz der Vernunft von der Natur, die der Begriff selbst aufreißt, gedacht wird. Eben jenes Denken, der also eine Aufklärung über die Aufklärung, nennen die Autoren Eingedenken der Natur im Subjekt. Dieses Diktum vom Eingedenken der Natur im Subjekt, ein Diamant herausgebrochen aus der Lava der Dialektik der Aufklärung, verwendet mehr oder weniger